Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich immer um 4 Uhr wach werde und total grübel, Albträume habe. Ich war auch nie richtig ausgeschlafen und hatte dann plötzlich so Halluzinationen auf der Arbeit und bin da auch irgendwie immer wieder eingeschlafen. Und dann bin ich zu meiner Hausärztin und habe gesagt, können Sie mal bitte gucken, irgendwas stimmt hier nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Ihr habt gerade Nathalie gehört. Nathalie ist Mitte 30, lebt in Frankfurt und sie hat Narkolepsie. Nathalie hat sich bei uns gemeldet. Sie hat an überschlafen@deutschlandfunknova.de geschrieben und sie hat gefragt, ob wir nicht mal eine Folge dazu machen können. Und genau das machen wir heute mit Einblicken in Nathalies Leben, denn sie hat mir ausführlich erzählt, wie ihr Alltag mit der Krankheit aussieht.
Ja, wir klären heute, welche Symptome die Betroffenen bei Narkolepsie erleben, was man darüber weiß, wie diese Schlafkrankheit überhaupt entsteht und wie sie behandelt werden kann.
Und am Ende unserer Folge, den kennt ihr von uns schon, unser Mythencheck. Da schauen wir auf eine neue Studie, die befasst sich mit einem Mythos, den wir auch alle kennen, nämlich wer wenig schläft, altert schnell. Schön, dass ihr uns wieder zuhört hier bei Überschlafen. Bei mir ist heute Dr. Christine Blume, wie jeden Dienstag Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken. Und sie kann uns alle Fragen rund um das Thema Schlaf beantworten.
Ja, hallo. Und du bist Ilka Knigge, du bist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Vielen Dank für die Vorstellung.
Ilka, du hast mit Nathalie gesprochen und erzählst uns heute ihre Geschichte.
Ja.
Stell uns Nathalie doch mal ein bisschen vor. Also was für einen Menschen hast du im Gespräch mit ihr kennengelernt?
Also Nathalie ist sehr offen und sie hat mir wirklich alles ausführlich über ihre Krankheit erzählt. Also da hatte ich so oder so schon mal sehr Respekt vor. Sie hat eine kleine Tochter und lebt mit ihrer Familie, also mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Frankfurt. Und sie hat jetzt eben eine Zeit, mehrere Jahre hinter sich, in der sie erstmal nicht wusste, was mit ihr los ist.
Wann bemerkte Nathalie das erste Mal, da fühlt sich was nicht richtig an? Und was bemerkt sie da?
Nathalies Tochter ist zu dem Zeitpunkt 1,5. Und Nathalie wechselt den Job. Also sie hat eine Führungsposition bekommen. Also es ist in ihrem Leben zu diesem Zeitpunkt sowieso ziemlich viel los. Und als erstes merkt sie, sie kann nicht mehr gut schlafen. Sie wacht nachts auf, immer so gegen 4 Uhr, liegt wach, grübelt, hat schlimme Albträume. Und auch am Tag verändert sich damals was für sie.
Und hatte dann plötzlich so Halluzinationen auf der Arbeit und bin da auch irgendwie immer wieder eingeschlafen und habe beim Tippen am Computer, lange Computerarbeit, auch wilde Sachen eingetippt und teilweise auch E-Mails weggeschickt, die komplett wirr waren. Und bin dann auch immer müder geworden beim Laufen zur U-Bahn oder hatte auch, ja, bei mir war eigentlich so der Aha-Effekt, als ich einen Sekundenschlaf auf dem Fahrrad hatte beim Fahrradfahren. Und dann wurde das immer heftiger und immer komischere Situationen, dass ich auch so gemerkt habe, wenn irgendjemand einen Witz erzählt oder ich irgendwie eine Emotion habe, dass ich plötzlich im Gesicht doppelt sehe und dass meine Muskeln im Mund erschlaffen. Und ich konnte mir das nicht erklären und auch nicht so gut formulieren. Ich fand es alles sehr gruselig und diese Albträume fand ich auch ganz schrecklich.
Also geht sie zu ihrer Hausärztin, das haben wir ja ganz am Anfang der Folge schon von ihr selber gehört, und sagt, mit mir stimmt was nicht. Und die Hausärztin, die vermutet erstmal Stress. Sie sagt, ja, sie haben ja auch eine Doppelbelastung, hier Kind und dann der neue schwierige Job. Sie überweist sie aber auch zu einer Neurologin, um eben andere Ursachen als den Stress ausschließen zu lassen. Und da wartet Nathalie dann erstmal auf einen Termin, wie das manchmal so ist beim Facharzt, das kann ja dauern. Und von der Hausärztin bekommt sie in der Zwischenzeit erstmal ein Medikament, das ihr beim Schlafen helfen soll. Das tut's aber nicht. Und irgendwann werden halt ihre Symptome immer heftiger.
Okay, also du sagst, sie hat ein kleines Kind, sie hat Stress, sie hat Verantwortung im Beruf. Klar, also irgendwie, da denkt man ja, das kann auch erstmal für schlechten Schlaf sorgen. Also so Ein- und oder Durchschlafprobleme, vielleicht auch, dass man am Tag müder ist, dass man grübelt. Das ist, glaube ich, auch was viele von uns kennen oder sich sehr gut vorstellen können. Und Mir kommt da auch so ein Sprichwort aus der Medizin in den Kopf. Also da gibt es so eine Redewendung, die heißt, wenn du Hufgetrappel hörst, dann denk an Pferde und nicht an Zebras.
Ja,
also das heißt, man soll immer erstmal an eine Erkrankung denken, die häufig ist, weil die ist ja auch viel wahrscheinlicher. Und insofern, denke ich, ist der Verdacht der Hausärztin ja erstmal naheliegend. Also stressbedingte Schlafprobleme, vielleicht eben so eine Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafprobleme mit einer Tagesbeeinträchtigung. Ich finde ja auch die Symptome schon, die sie jetzt beschrieben hat, sehr beängstigend.
Ja, sind heftig, ja.
Aber du sagst, die Symptome werden noch heftiger. Was erlebt sie denn noch?
Halluzinationen zum Beispiel.
Ich hatte immer so Hundebellen oder Lichter gesehen oder irgendwas auf der Haut gefühlt beim Einschlafen.
Und plötzlich erschlaffen ihre Muskeln? Das hat sie ja eben auch schon erwähnt, jetzt nicht nur im Gesicht, sondern eben auch noch in den Beinen.
Das sieht man nicht kommen, also man merkt da nichts vorher und es ist so ein plötzliches Erschlaffen der Muskeln. Da kriegt man plötzlich wie so Gummi in den Beinen und weiß auch nicht, schaffe ich den nächsten Schritt oder falle ich jetzt einfach auf der Stelle um.
Oh krass,
ja.
Also das hört sich wirklich beängstigend und schlimm an.
Einschränkend vor allem. Okay,
ja.
Lass uns kurz rauszoomen an der Stelle, bevor wir Nathalies Geschichte weitererzählen, denn wir brauchen ja Einordnung und Christine, für die bist du da. Das, was Nathalie da beschreibt, ist das was, was die meisten Menschen mit Narkolepsie erleben, wenn die Krankheit ausbricht?
Ja, also typischerweise ist es so, dass die Patientinnen und Patienten, wie eben auch Nathalie, zunächst mal bemerken, dass sie am Tag extrem schläfrig sind. Also sie beschreiben es oft als Gefühl, einfach permanent müde zu sein und auch wirklich so gegen das Einschlafen ankämpfen zu müssen. Es ist also nicht nur müde, sondern sie können oft eben besonders in monotonen Situationen, in denen sie nicht selbst aktiv sind, also zum Beispiel im Auto als Beifahrerin, im Schulunterricht, bei Vorlesungen, wenn man auf dem Sofa sitzt, eine Serie schaut oder so, dann können sie sich nicht gegen den Schlaf wehren. Und es ist aber auch, wie Nathalie beschreibt, es kann auch mal in Gesprächen oder sogar während des Laufens oder sie sagte ja auch während des Fahrradfahrens auftreten. Und auch das, was sie beschrieben hat, dass sie dann manchmal irgendwie so ganz wirre E-Mails abgeschickt hat oder so, auch da geht man davon aus, dass das ja so kurze Schlafepisoden sind.
Heftig. So eine E-Mail
in denen man dann so auch manche Handlungen aber trotzdem noch weiterführt. Und man muss aber auch sagen, nach diesen kurzen Schlafepisoden, die eben dann einfach auftreten und gegen die man nicht ankämpfen kann, da fühlen sich die Betroffenen dann auch kurzzeitig erfrischt, also wie so ein Powernap, wobei das kennen wir eher aus so einem positiven Kontext.
Ja, das Wort ist fast unpassend, ne? Aber so eine Mikroschlaf-Episode oder wie sagt man das?
Genau, so kann man sich das vorstellen. Und diese Schläfrigkeit, die tritt eben oft bereits am Vormittag auf. Also zum Beispiel so 2 Stunden nach dem Aufstehen, also es wäre völlig ungewöhnlich, dass jemand, der eben gesund ist, da eigentlich schon wieder ganz müde und richtig schläfrig ist.
Kann man sich kaum vorstellen.
Und manche Patientinnen und Patienten berichten auch eben eine starke Müdigkeit oder so eine Erschöpfung, was man so als Fatigue bezeichnen würde. Oder die berichten auch so ein Brain Fog. Also das ist ja eben so ein benebelter Kopf. Das kennen wir mittlerweile auch als Symptom von Long- oder Post-Covid. Man muss aber auch sagen, diese Schläfrigkeit am Tag, extreme Müdigkeit, Erschöpfung, das ist halt ein eher unspezifisches Symptom. Also das kann auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Und da sind wir dann auch irgendwie wieder bei diesen Pferden und Zebras.
Ja.
Man vermutet dann, wie die Hausärztin, vermutlich eben das, was eher erstmal naheliegend ist.
Ja, absolut. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch so, man muss ja dann wie bei jeder Erkrankung immer Dinge miteinander verknüpfen. So, ne? Und wir haben ja hier im Podcast schon über so viele Probleme gesprochen, die man mit dem Schlaf haben kann, die natürlich ja auch dazu führen können, dass man überhaupt nicht erholt ist, ne?
Ja, genau. Und dann beschreibt sie aber ja auch noch diese Kataplexien, also dieser plötzliche, unvorhersehbare Verlust der Muskelspannung.
Genau, im das Gesicht oder in den Beinen beschreibt sie
genau,
das.
Genau, bei ihr ist es im Gesicht, in den Beinen, ist auch ganz typisch. Und die folgen aber in der Regel erst so 1 bis 4 Jahre nach dieser starken Tagesmüdigkeit oder Tagesschläfrigkeit. Also die kommen meistens ein bisschen später, was manchmal ja fatal ist, weil das ist ein recht eindeutiges Symptom dann eigentlich auch schon für die Narkolepsie. Veränderungen treten dann auch beim Schlaf in der Nacht, also dieses häufige Erwachen, was sie eben auch ja beschreibt. Die sind dann auch manchmal so wach, die Betroffenen, dass sie wirklich Alltagsdinge erledigen. Mhm. Und auch das wird im Verlauf der Erkrankung dann stärker. Also auch so wie sie beschreibt, das ist so ein Fortschreiten, die Symptome werden stärker. Ja. Und auch diese Halluzinationen beim Einschlafen oder Aufwachen, die sie eben auch beschreibt, das ist ein relativ häufiges Symptom bei der Narkolepsie. Also so unangenehme Bilder, ein bisschen wie so ein Schatten, dass man auch Tiere oder Monster im Raum sieht oder auch manchmal hat man dann eben auch so taktile Reizwahrnehmungen, also dass man das Gefühl hat, es prickelt irgendwie so, weiß gar nicht mehr genau, was sie beschrieben hatte.
Ja, sie das hat geschrieben, eben, so ein Gefühl auf der Haut, ne? Und ja, also auch Hundebellen, das ist ja auch alles so ein bisschen, also angsteinflößend, würden wir alle denken so, oh, wenn man das hört, irgendwie, das ist nicht angenehm.
Genau. Und dann, das hatte sie jetzt so nicht beschrieben, aber was auch noch dazu kommt, ist, dass viele Betroffene berichten, dass sie so Schlaflähmungen haben. Mhm. Also, dass sie beim Einschlafen oder auch beim Aufwachen sich gar nicht bewegen können. Und noch was gibt's, was sie jetzt nicht so beschrieben hatte, was aber auch relativ häufig bei der Narkolepsie noch auftritt, das sind so Schlaflähmungen. Also, dass man sich beim Einschlafen oder Aufwachen gar nicht mehr bewegen kann. Mhm. Ja. Und auch da muss man aber jetzt nochmal sagen, das sind eben auch Symptome, die können auch mal bei Gesunden auftreten, also auch an unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet. Wenn man so eine Schlaflähmung erlebt, dann heißt das jetzt nicht, dass man Narkolepsie hat. Also ich habe solche Schlaflähmungen auch schon erlebt. Mhm. Das kann manchmal auch stressbedingt sein. Wir haben da auch mal eine Folge dazu gemacht. Ja. Ist schon ein bisschen länger her, kann man auch nochmal reinhören. Macht es aber auch wieder schwieriger natürlich, das dann zu diagnostizieren, weil es eben nicht ganz spezifisch ist für die Narkolepsie.
Okay, also es ist nicht so leicht, eine Narkolepsie zu diagnostizieren. Haben wir aber eben schon über diese Kataplexien gesprochen, also diese plötzliche Muskelerschlaffung, die Nathalie zum Beispiel im Gesicht hatte oder in den Beinen. Haben das denn alle Betroffenen? Also ist das so ein Symptom, was wirklich auf die Narkolepsie zeigt?
Ja, das ist das spezifischste und auch wichtigste Symptom bei dieser Erkrankung und ganz zentral auch für die Diagnose. Aber nur 50-70% der Patientinnen und Patienten mit einer Narkolepsie haben dieses Symptom.
Ah, okay.
Und es ist auch so, dass man zwei Typen dieser Erkrankung unterscheidet, Typ 1 und Typ 2. Und auch wenn es noch mehr Unterschiede gibt, dann kommen diese Kataplexien nur beim sogenannten Typ 1 der Erkrankung vor, nicht aber bei Typ 2.
Wie weit kann denn so eine Kataplexie gehen?
Ja, dass die Muskeln ihre Spannung verlieren. Wir sprechen da auch so von so einem Verlust des Muskeltonus. Das betrifft ganz oft die Nacken- oder Gesichtsmuskulatur, also wie bei Nathalie eben anfänglich auch. Also die Betroffenen haben dann kurzzeitig Schwierigkeiten bei der Artikulation, also bei der motorischen Bildung von Lauten oder Wörtern.
Beim Reden
oder
einfach,
auch so der Kopf, der kann auch wegkippen. Mhm. Und auch die Muskulatur der Arme und Beine, die kann eben auch betroffen sein. Man lässt dann bestimmte Dinge unabsichtlich fallen oder bekommt so weiche Knie, das hat sie ja auch beschrieben.
Ja.
Und im schlimmsten Fall kann es dabei auch wirklich zu Stürzen und damit auch zu Verletzungen kommen oder auch natürlich zu Unfällen, wenn es im Straßenverkehr passiert. Sie hat ja auch gesagt, es gab diese eine Situation, wo sie wirklich auf dem Fahrrad saß. Da können natürlich auch wirklich heftig Unfälle passieren.
Genau, da war es bei ihr wohl keine Kataplexie, sondern so ein Sekundenschlaf. Aber klar, ja, stimmt, also das ist natürlich schon echt so eine Situation, wo das echt kritisch werden kann.
Ja, ne? Genau. Und man muss aber auch sagen, die Ausprägung oder auch der Schweregrad, der ist bei Menschen ganz unterschiedlich. Und es können auch unterschiedliche Muskelgruppen betroffen sein. Manchmal ist es aber eben auch so, dass so die gesamte Haltemuskulatur ihre Spannung verliert und dann stürzt man natürlich.
Ja.
Was aber auch wichtig zu sagen ist, ist nicht betroffen, ist die Muskulatur, die wir nicht willentlich ansteuern können. Also zum Beispiel die Muskulatur der Verdauungsorgane oder auch die Atmungsmuskulatur.
Ja.
Das heißt auch, der Verlust dieser Muskelspannung, der ist nicht direkt lebensbedrohlich. Aber natürlich fühlt sich wahnsinnig bedrohlich an, ist beängstigend, ist ganz schlimm.
Und ich meine, kann natürlich in der Konsequenz, je nachdem mit welcher Situation einem das in den Beinen passiert, schon lebensbedrohlich sein.
Ja,
aber die Kataplexie selbst
ist
für einen nicht bedrohlich, weil es jetzt nicht der Magen-Darm-Trakt oder so oder die Atmung ist.
Ja.
Wie werden diese Kataplexien ausgelöst?
Ja, das hat Nathalie auch beschrieben. Ausgelöst wird dieser Verlust der Muskelspannung meist durch starke Emotionen.
Mhm.
Typischerweise auch eher durch positive Emotionen, also zum Beispiel, wenn man sehr lachen muss oder auch was Überraschendes passiert oder jemand einen Witz erzählt und dann kommt irgendwie die Pointe. Und spannend fand ich auch selbst das gedankliche Vorstellen von so lustigen Situationen. Also manchmal hat man ja irgendwie so Running Gags oder so eine Situation, an die man sich dann nachträglich nochmal erinnert. Selbst diese Vorstellung, die kann den Verlust der Muskelspannung manchmal auslösen.
Heftig. Ja. Was ist denn bekannt darüber, woher kommt Narkolepsie? Also ich meine, warum tritt diese Krankheit so gefühlt einfach aus dem Nichts bei einer Person auf?
Da muss man jetzt nochmal zwischen Typ 1, also dem Typ mit Kataplexie, mit einem Verlust der Muskelspannung, und dem Typ 2 ohne Verlust der Muskelspannung unterscheiden.
Dann lass uns mal bei dem Typ, den Nathalie hat, Typ 1 starten.
Mhm. Der Typ 1, der ist immunvermittelt. Das heißt, das Immunsystem spielt da eine Rolle und es greift nämlich Nervenzellen in einer Gehirnregion an, die wir den Hypothalamus nennen.
Wie kommt es dazu?
Also einerseits spielen da wohl genetische Faktoren mit rein. Das heißt, bestimmte genetische Merkmale erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass man an einer Narkolepsie erkrankt. Mhm. Aber auch bestimmte Umweltfaktoren sind wichtig und die wirken dann eben zusammen, also Genetik und Umweltfaktoren. Ja. Und bei den Umweltfaktoren, da hat man zum Beispiel gefunden, dass Infektionen mit bestimmten Viren, also sogenannten Streptokokken oder auch H1N1, wenn wir uns daran erinnern, das ist die sogenannte Schweinegrippe, aber auch Impfungen gegen die Schweinegrippe, die können da eine Rolle spielen.
Okay.
Also ist ja so, bei so einer Infektion wird das Immunsystem, genau auch wie bei einer Impfung, aktiviert und kann dann, besonders eben, wenn man diese genetischen Merkmale mitbringt, dann kann es zu einer Fehlleitung des Immunsystems kommen und dann werden eben diese Nervenzellen im Hypothalamus angegriffen. Und was ich aber an der Stelle auch betonen möchte, das ist wirklich gerade bei den Impfungen eine sehr seltene Nebenwirkung. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu mehr wissen wollt, dann verlinken wir euch auch noch einen Beitrag dazu in den Shownotes.
Okay, also schauen wir genauer auf die Nervenzellen. Lass uns mal kurz klären, warum die wichtig sind und was passiert, wenn die angegriffen werden, mal allgemein. Dann kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen.
Genau. Diese Nervenzellen, die produzieren einen Stoff, den man Orexin nennt. Und jetzt an der Stelle noch ein kurzer Nerd-Hinweis. Manchmal liest man auch von Hypokretin. Das sind Synonyme, das kann man also austauschbar verwenden. Ich werde jetzt hier aber einfach immer von Orexin sprechen, um konsistent zu bleiben.
Okay, Christine, wie immer sehr genau. Orexin.
Werden diese Nervenzellen angegriffen, dann sterben sie eben ab und dann wird kein Orexin mehr produziert. Es kommt also zu einem Mangel an Orexin. Und jetzt muss man wissen, Orexin ist ein ganz wichtiger Stoff für die Stabilisierung von Wachheit, aber auch Schlaf. Und bei einem Mangel an Orexin werden also diese Zustände, also Wachheit, aber auch eben der Schlaf, instabil. Und dadurch kommt es eben zu dieser extremen Tagesschläfrigkeit und auch diesen Einschlafattacken. Aber eben auch der Schlaf, der wird instabiler. Das hat die Nathalie ja auch berichtet, dass sie gemerkt hat, sie schläft nicht mehr so gut, sie erwacht und kann dann nicht mehr einschlafen. Ja. Und gleichzeitig ist eben Orexin aber auch an der Regulation der Spannung in der Muskulatur, also des Muskeltonus, beteiligt. Und deshalb entstehen durch diesen Orexinmangel eben auch dann die Kataplexien, also dieser Verlust der Muskelspannung.
Okay, das können wir festhalten für Typ 1. Jetzt hast du eben aber angesprochen, Typ 2, da entsteht die Krankheit ein bisschen anders. Wie?
Ja, also darüber weiß man viel, viel weniger als über den Typ 1. Mhm. Für einen Teil wird Ähnliches vermutet wie für den Typ 1, also so was Immunvermitteltes, aber eben so ein Orexinmangel, den kann man im Liquor oder im Hirnwasser messen. So einen Mangel, den findet man da eben nicht.
Was können wir denn allgemein über diese Krankheit sagen? Also was ist das für eine Art von Erkrankung? Man hört jetzt hier schon raus, es ist eine neurologische Erkrankung, nehme ich mal an. Wen betrifft das am meisten?
Ja, es ist eine schwere neurologische Erkrankung, wo man eben zwei Typen unterscheidet, mit und ohne Verlust der Muskelspannung, mit und ohne Kataplexien. Und die betrifft eben das Schlaf-Wach-System und damit die Steuerung von stabiler Wachheit und stabilem Schlaf. Sie betrifft meist eher jüngere Menschen und ist chronisch, also sie ist bis heute nicht heilbar.
Wie viele Menschen haben denn Narkolepsie?
Zum Glück muss man sagen, ist diese schwere Erkrankung wirklich sehr, sehr selten. Also in Europa betrifft der Typ 1 ungefähr 200 bis 500 Personen pro 1 Million Menschen. Mhm. Also wenn man das umrechnet in Prozent, dann sind es 0,02%. Der Typ 2 betrifft wohl, wenn man das so liest, weniger Menschen, aber vermutlich ist da auch die Dunkelziffer größer, weil die Diagnose schwerer zu stellen ist, weil es eben diese charakteristische Kataplexie, diesen Verlust der Muskelspannung nicht gibt.
Ja. Und können wir sagen, betrifft vor allem Männer, Frauen, jüngere, ältere Menschen?
Nee, also Frauen und Männer sind gleichermaßen betroffen und eine familiäre Häufung ist auch eher selten. Bestimmte genetische Variationen, die erhöhen das Risiko, das ist dann eben in Kombination mit Umwelteinflüssen wie einer Virusinfektion zum Ausbruch der Erkrankung kommen kann. Aber das ist wohl jetzt nicht irgendwie so, dass es familiär gehäuft aufkommt.
Zurück zu Nathalie.
Genau, sie hat uns ja vorher geschildert, dass sie wirklich heftige Kataplexien auch in den Beinen hat und das schränkt das Leben natürlich wahnsinnig ein.
Ja, also Nathalie hat eine kleine Tochter. Und sie hat zu diesem Zeitpunkt Angst, dass irgendwann mal plötzlich ihre Beine schlapp machen, wenn sie mit ihrer Tochter unterwegs ist. Also sie versucht ihr zum Beispiel beizubringen, wenn ich hinfalle, dann geh bitte nicht weg, sondern sprich jemanden an. Die Kataplexien im Gesicht, die sie ja auch beschreibt, die hat sie zur schlimmsten Zeit bis zu 20 Mal am Tag, sagt sie, okay. In den Beinen dann so 2-mal in der Woche etwa, manchmal vielleicht auch monatelang gar nicht. Und auch auf der Arbeit ist Nathalie zu diesem Zeitpunkt sehr eingeschränkt.
Ich bin dann immer mehr auch eingeschlafen während Gesprächen, am Esstisch, bei Konferenzen bin ich ständig eingeschlafen. Es war mir total unangenehm. Ich wurde dann auch darauf angesprochen, ob ich denn mal wieder zu viel Party gemacht hätte und was mit mir los sei. Und ich habe immer gesagt, keine Ahnung, ich versuche echt zu schlafen. Ich bin einfach total müde.
Und Nathalie versucht in dieser Zeit natürlich weiterhin herauszufinden, was mit ihr los ist, also was sie hat. Mhm, irgendwann geht sie dann ins Schlaflabor. Da wird dann da aber erstmal nichts Ungewöhnliches gefunden, hat sie mir erzählt. Ein bisschen eine Störung im Tiefschlaf, aber so an sich geht man da jetzt nicht raus und hat eine Diagnose für sie. Und irgendwann in dieser Zeit sagt ihre Neurologin zum ersten Mal, das, was sie da haben, das könnte Narkolepsie sein. Nathalie verbringt dann 3 Tage und Nächte in einer Spezialklinik. Da wird ihr Schlaf und auch der Tag ganz genau untersucht. Und am Ende steht dann eben wirklich die Diagnose Narkolepsie.
So eine schwere Diagnose. Wie geht's ihr denn in dem Moment?
Sie ist total froh zu wissen, was mit ihr los ist.
Das war dann irgendwie total erleichternd, die Diagnose zu bekommen, dass ich Narkolepsie habe, dass ich mir das nicht einbilde. Dass auch nichts insofern an mir jetzt komisch ist, sondern dass das irgendwie zu einer Krankheit gehört und dass man die medikamentös behandeln kann und dass man jetzt sozusagen weiß, wie das Kind heißt.
Dass das erleichternd ist, das kann ich mir schon auch vorstellen, auch wenn es natürlich die Diagnose einer chronischen Erkrankung ist.
Ja, aber ich weiß, wenn du dich seit Monaten oder Jahren rumquälst und nicht richtig verstehst, was mit dir los ist,
natürlich.
Dann hast du eine beantwortete Frage.
Ja. Und es ist ja einfach auch so wahnsinnig beängstigend. Ja. Also auch diese Halluzinationen und alles. Und ja.
Christine, Nathalie hat mir im Gespräch erzählt, ihre Diagnose sei verhältnismäßig schnell gestellt worden, obwohl sie ja auch lange gesucht hat, was es sein könnte. Sie meinte zu mir, manche Menschen würden 5, 8, manchmal 10 Jahre nach den Gründen für ihre Probleme suchen. Was weiß man darüber?
Ja, in Studien findet man sogar, dass in Europa es durchschnittlich 14,5 Jahre dauert, bis Menschen mit Narkolepsie eine Diagnose haben.
14,5 Jahre?
Ja.
Das ist ja wirklich super heftig. Was macht diese Krankheit so schwer zu erkennen?
Ja, gerade so am Anfang, das haben wir vorher auch gesagt, steht eben so diese extreme Tagesschläfrigkeit und auch die Müdigkeit im Vordergrund. Und die Kataplexien, die findet man da noch gar nicht. Also diesen Verlust der Muskelspannung, der dann dazu führt, dass zum Beispiel so die Gesichtsmuskulatur entgleitet oder dass der Kopf zur Seite knickt oder dass auch die Knie weich werden oder sogar einknicken. Und dann sind wir eben wieder bei diesem Hufgetrappel. Also Ärztinnen und Ärzte denken dann vielleicht erstmal an Stress, Insomnie, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, auch mit einer Tagesbeeinträchtigung, vielleicht auch sowas wie Schlafapnoe. Das sind so Atemaussetzer in der Nacht, die können auch eine extreme Tagesschläfrigkeit verursachen.
Okay. Mhm.
Und all diese Erkrankungen sind natürlich viel, viel häufiger als die Narkolepsie und deshalb auch naheliegender.
Natalie war ja mehrmals im Schlaflabor und bei ihrem zweiten Mal, also bei dieser sehr ausführlichen Untersuchung über 3 Tage, da ist die Diagnose dann aber doch gestellt worden. Beschreib doch mal, was wird denn dann da gemacht? Also wie findet man dann schlussendlich doch raus, dass es diese seltene Erkrankung ist?
Ja, also die Schlaflaboruntersuchung ist ein Baustein da der Diagnose und da macht man erstmal eine ganz normale Untersuchung eben in der Nacht, schaut sich den Schlaf in der Nacht an. Und wenn man dann jetzt eben entsprechend Verdacht auch hat und sich diese Tagesschläfrigkeit, die ja so extrem ist, genauer anschauen möchte, dann macht man auch am Tag noch weitere Untersuchungen. Mhm. Und so ein spezieller Test, das ist der sogenannte multiple Schlaflatenztest. Das ist also ein Test, der wird am Tag durchgeführt und die Patientinnen und Patienten sind da ähnlich verkabelt wie auch bei einer Nacht im Schlaflabor. Also man misst halt auch den Schlaf. Und was man dann macht, ist das relativ kurz nach dem Aufstehen, also schon so 1,5 bis 3 Stunden nach dem Aufstehen, da startet dann die erste Testrunde. Mhm. Die Patientinnen und Patienten, die legen sich dann ins Bett und sollen versuchen einzuschlafen. Kann man sich vorstellen, gesunden Menschen würde das wahrscheinlich relativ schwer fallen.
Ja gut, das wäre wahrscheinlich so, wie wenn man sich so gegen 9 oder so nochmal hinlegt. Ne?
Ja, genau.
Also an so einem, irgendwie, wenn jemand um 7 Uhr vielleicht aufsteht, ne?
Genau, also wenn man ausgeschlafen ist und dann legt man sich halt trotzdem nochmal.
Ja, ja.
Und dann sollen sie eben versuchen einzuschlafen und dabei wird der Schlaf gemessen. Und das Ganze wird dann auch im Laufe des Tages noch so 3 bis 4 Mal im Abstand von jeweils 2 Stunden wiederholt. Mhm. Es gibt so 4 bis 5 eben von diesen Schlaf versuchen, könnte man sagen.
Das heißt, was genau versucht man herauszufinden, ob die Menschen es schaffen, einzuschlafen?
Genau, also einerseits kann man natürlich die Tagesschläfrigkeit da objektiv messen, weil für die Mehrzahl der gesunden Menschen wäre es total schwierig, so oft am Tag in kurze Zeit einzuschlafen. Also da braucht es schon wirklich eine deutliche Einschlafneigung eben auch am Tag, die man aber bei Narkolepsie finden würde.
Ja.
Und was man auch sehen kann und was eben auch typisch für die Narkolepsie ist, ist, dass der Schlaf dann häufiger mal auch mit einem REM-Schlaf beginnt. Also dieses Schlafstadium mit den schnellen Augenbewegungen.
Mhm. Und Rapid Eye Movement.
Genau, Rapid Eye Movement, also REM-Schlaf. Und bei gesunden Menschen ist es so, dass der Schlaf eigentlich nie mit REM-Schlaf beginnt, sondern wir haben dann Leichtschlaf, dann in der Nacht zumindest kommt ein bisschen Tiefschlaf und dann kommt irgendwann der REM. Aber, sage ich mal, nach frühestens wahrscheinlich so 70 bis 90 Minuten häufig auch noch deutlich später. Bei Narkolepsie ist es aber so, dass häufig eben ein REM-Schlaf direkt am Anfang von so einer Schlafepisode vorkommt und auch das könnte man in so einer Untersuchung dann sehen.
Okay, das heißt, das kann man alles so als Anzeichen werden.
Genau.
Heilung der Narkolepsie, gibt es die?
Nee, bis heute gibt es keine Heilung der Narkolepsie.
Okay, Heilung gibt es nicht, aber das weiß ich schon von Natalie, es gibt Besserung.
Ja, genau, also man kann es behandeln. Und damit lass uns doch nochmal zu Natalie zurückkommen.
Ja.
Wie geht's ihr denn heute? Wie meistert sie ihren Alltag?
Also es geht ihr viel besser. Sie hat Medikamente gefunden, die ihr helfen und sie hat Strategien entwickelt, um auch mit der Krankheit leben zu können.
Hat sie dir denn erzählt, welche Medikamente sie nimmt?
Ja, sie nimmt Wakix tagsüber. Also sie hat es mir gesagt, ein starkes Aufputschmittel. Das wirkt bei ihr auch gegen die Kataplexien, also gegen diese plötzliche Muskelerschlaffung. Und zum Schlafen nimmt sie Xyrem. Sind das übliche Meds? Du kannst es ja vielleicht mal einordnen bei der Narkolepsie.
Ja, also für den Typ der Narkolepsie, den Natalie hat, also diesen Typ 1, eben mit dem Verlust der Muskelspannung, mit den Kataplexien, da sind das übliche Medikamente. Mhm. Und dieses aufputschende Mittel eben am Tag, das hilft ihr, um dieser extremen Tagesschläfrigkeit und dieser dauernden Einschlafneigung zu begegnen.
Mhm.
Und es hilft auch gegen die Kataplexien.
Ja.
Aber auch der Nachtschlaf, der ist ja bei Narkolepsie betroffen, der ist nicht stabil und dieses Medikament, was sie dann in der Nacht nimmt, das hilft ihr eben besser zu schlafen und reduziert auch nochmal die Kataplexien. Aber mich würde es auch interessieren, du hast gesagt, sie hat auch Strategien entwickelt, die ihr dabei helfen. Mhm. Welche sind das denn?
Also Natalie hat, so war mein Eindruck im Gespräch, wirklich ganz konsequent ihren Alltag so eingestellt, dass sie wirklich möglichst gut mit der Krankheit leben kann.
Ich habe einen sehr starken Tagesrhythmus und da habe ich immer 2 Powernaps eingeplant, weil ich weiß jetzt mittlerweile, wie mein Körper funktioniert. Also es gibt so 2 Momente am Tag, wo ich einfach extrem müde bin. Da versuche ich weder auf der Straße noch sonst wie unterwegs zu sein. Da mache ich dann einen Powernap von 15 Minuten und danach bin ich auch wieder fit. Dann versuche ich Sport zu machen, weil Sport mich auch eher wach hält und so mir das Gefühl gibt, dass auch mein Körper da besser mit umgehen kann. Ich achte auf Schlafhygiene und ganz wichtig ist, dass ich mein Umfeld aufkläre.
Das hilft ihr? Das ist ja so eine Art ja, Sicherheitsgarantie auch, wenn die anderen wissen, was sie hat. Mhm. Und das hilft natürlich auch allen anderen, auch ihre Bedürfnisse dann zu verstehen. Also sie hat anfangs zum Beispiel auch mal so ein Armband getragen, hat sie mir erzählt. Da steht drauf, ich habe Narkolepsie Typ 1 und die Nummer von ihrem Mann. Also damit sollte sie dann einfach so hinfallen wegen einer Kataplexie und vielleicht sogar liegen bleiben. Ihre HelferInnen auch wissen, was da los ist oder zumindest wissen, wen sie anrufen können.
Und wie stark schränkt denn diese Erkrankung sie heute ein?
Also sie schränkt sie natürlich ein. Ne? Also sie reist zum Beispiel mit dem Bus nicht so gerne oder mit dem Zug, weil sie sagt, da schläft sie sehr schnell ein. Das ist so eine typische Situation für sie, wo sie ganz schnell müde wird. Aber wenn sie es macht, dann hat sie Strategien. Also sie spricht dann zum Beispiel jemanden an, ob er oder sie sie wecken könnte. Oder sie vereinbart mit der Familie oder mit Freunden, dass sie jemand um eine bestimmte Zeit anruft. Und bei ihrer sonstigen Freizeitplanung, bei ihren Hobbys, auch da spielt die Krankheit eine Rolle.
Wenn ich abends mal weggehe, was ich seltener mache, gucke ich eben, dass ich nicht in ein Theater, in eine Vorlesung oder in ein Konzert gehe, wo es dunkel ist, denn da kann ich mir das Geld sparen, da brauchst du keine 5 Minuten und ich schlafe ein. Ich muss irgendwo hingehen, wo es laut ist, wo irgendwie die Lichtverhältnisse anders sind oder ich muss mich halt ganz extrem mit Koffein oder mit noch so einem anderen Mittel, was man so Standby immer mal nehmen kann, dopen.
Auch Lesen ist für sie zum Beispiel ein Problem. Sie hat auch gesagt, dass wenn sie ein Buch lesen will, so dass sie da einfach immer ganz schnell weg ist. Mhm. Aber sie hat sich jetzt einen E-Reader angeschafft, hat sie mir erzählt. Und das Licht, das hilft ihr, wach zu bleiben und zu lesen. Aber Christine, lass uns vielleicht an der Stelle noch ein letztes Mal ein bisschen Einordnung von dir allgemein zu der Krankheit obendrauf packen. Was wissen wir denn darüber, wie gut andere Menschen mit Narkolepsie, also mit der Krankheit, leben können?
Also wichtig ist natürlich erstmal, dass man eine Diagnose hat, das ist natürlich entscheidend dafür, dass man dann auch entsprechend eine Behandlung beginnen kann. Und insgesamt ist es so, dass es einfach sehr unterschiedlich, weil auch die Schwere der Erkrankung nicht bei allen gleich sind. Also bei manchen helfen regelmäßige geplante Nickerchen schon sehr gut. Das ist auch so die Basis der Behandlung in dieser Tagesschläfrigkeit, sagt man. Andere brauchen eben Medikamente und sind dennoch sehr stark eingeschränkt.
Gibt es denn noch weitere Strategien?
Ja, also eben diese geplanten Nickerchen, die auch Natalia beschrieben hat, so kurze Nickerchen, 15 bis vielleicht 30 Minuten, die sollten eben die Basis für die Behandlung dieser starken Tagesschläfrigkeit sein. Ich habe es gerade auch schon gesagt. Und man sollte eben, auch wie Natalia das macht, sich insgesamt ein eher schlafförderliches Verhalten zulegen. Also regelmäßige Bettzeiten, Ausdauersport, nicht zu viel Koffein auch am Tag. Das würde sich ja auch so unter diesem Begriff Schlafhygiene sich zusammenfassen lassen. Ja. Genau. Und es wird auch empfohlen, nicht zu große Mahlzeiten zu essen, weil das macht eben müde, und auch nicht zu spät am Abend, weil das kann ja dann auch zusätzlich den Schlaf beeinträchtigen.
Also auch Schlafhygiene, ne?
Genau. Und auch Psychotherapie kann für manche Betroffenen sehr hilfreich sein, einfach auch um die Krankheit besser zu bewältigen.
Natalie hat mir auch erzählt, sie hat einen Behindertenstatus erwirkt. Also sie ist als schwer behindert eingestuft. Und sie hat mir am Ende unseres Gesprächs noch mitgegeben, dass für sie total wichtig ist, dass Menschen eben über diese Krankheit Bescheid wissen, weil das die Sicherheit von Betroffenen erhöht. Aber eben auch, damit sie nicht ständig blöde Sprüche kassieren, weil das ist ja auch wichtig, um mit der Krankheit zu leben. Weil wenn man sich immer wieder anhören muss, oh, hast du wieder zu lange Party gemacht, dann ist das natürlich unangenehm. Und sie sagt eben auch, sie hat eben eine Form von Behinderung, die die meisten nicht einfach so erkennen können. Und das sorgt eben dafür, dass Leute, wenn sie nicht wissen, dass es eben die Narkolepsie gibt, darauf auch nicht kommen können. Also braucht es vielleicht auch mehr Aufklärung, oder?
Ich glaube, mehr Aufklärung ist immer gut. Und ich glaube, Natalie ist da auch genau die Richtige, um diesen Wunsch auch zu äußern. Und insofern auch an der Stelle von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an Natalie, dass du mit uns gesprochen hast und deine Geschichte erzählt hast. Ich hoffe, dass wir auch mit der Podcast-Folge heute dazu beigetragen haben oder dazu beitragen werden, dass Menschen mehr über Narkolepsie wissen.
Ja, absolut. Und was können Menschen tun, die vielleicht Symptome haben wie Nathalie, die sich jetzt irgendwie wiedergefunden haben und denken, oh, ich glaube irgendwie, sowas habe ich auch?
Also das Erste ist natürlich, sich in fachkundige Hände begeben.
Ja.
Ja, und dann gibt es auch in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Narkolepsie-Gesellschaft oder das Narkolepsie-Netzwerk. Es sind einfach Netzwerke, ja, die Informationen und auch Austauschmöglichkeiten bieten und die verlinken wir auch in unseren Shownotes.
Stichwort Austauschmöglichkeiten. Nathalie hat auch gesagt, für sie ist es ganz schwierig, sich auszutauschen, weil es gibt natürlich Foren und so weiter, die sie auch benannt hat. Aber sie sagt, dadurch, dass die Krankheit so selten ist, kennt sie zum Beispiel niemanden im Raum Frankfurt, der sie hat. Und sie würde sich natürlich eigentlich auch ganz gerne mal über Strategien austauschen. Wie machst du das, wenn XY passiert? Also wenn ihr Narkolepsie habt und vielleicht zufällig jetzt zugehört habt, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden über schlafen@deutschlandfunknova.de und wir können euch in Kontakt bringen. So, Christine, und jetzt kommen wir noch am Ende dieser Folge zu unserem Mythencheck, der diesmal überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun hat, sondern mit einer aktuellen Studie.
Über Schlafen. Mythencheck.
Diese Studie beschäftigt sich mit einem Mythos, den wir wahrscheinlich alle kennen. Der lautet, wer wenig schläft, der altert schneller. So, und jetzt wissenschaftlich, was ist da dran?
Also zumindest fühlen wir uns älter, kennen glaube ich auch alle ganz gut. Kolleginnen und Kollegen aus Stockholm konnten das in der Studie zeigen und die haben gefunden, dass Menschen, die 2 Nächte lang nur jeweils 4 Stunden schlafen durften, sich knapp 4,5 Jahre älter gefühlt haben, als wenn sie 2 Nächte jeweils traumhafte 9 Stunden schlafen durften. Oh,
das kann ich mir so gut vorstellen, wobei 4,5 Jahre älter fühlen schon wirklich heftig ist. Kannst du dir das vorstellen, 4,5 Jahre älter fühlen? Puh.
Ich möchte es gar nicht.
Nee, das möchte man nicht. Christine, was nehmen wir heute mit?
Ja, Narkolepsie ist eine sehr schwere chronische Erkrankung. Sie betrifft zum Glück nur sehr wenige Menschen, aber wenn sie jemanden betrifft, dann ist es doch sehr einschränkend und es dauert häufig lange, bis die richtige Diagnose gestellt wird.
Und es ist wichtig, dass wir alle darüber Bescheid wissen, weil wenn wir mal in die Situation kommen, selbst Symptome zu haben oder einer Person vielleicht zu helfen, dann ist es super, dass wir darüber Bescheid wissen. An der Stelle wirklich nochmal danke, 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 Nathalie, dass du dich bei uns gemeldet hast und dass wir so intensiv über dieses Thema sprechen konnten und du so offen warst. Und euch da draußen wünschen wir einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.